Hallo liebe Breaking-Bad-Freunde, willkommen zurück. Das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Heute geht es um künstliche Intelligenz, um Antibiotika-Forschung, die Zukunft der Universitäten und ein bisschen um Science-Fiction. Viel Spaß dabei! Hallo Karim.
Hallo Jana. Heute ist eine besondere Folge, weil wir starten direkt mit unseren Themen.
Genau, kein Vorgeplänkel, sondern sofort hoppla die hopp ins Thema rein. Wir haben uns heute die Themen ausgesucht, AI, also Artificial Intelligence und was habe ich noch geschrieben? Antibiotika und Drug Discovery. Und du hast dich auf die AI eingeschossen und
das ist richtig.
Ich habe ein Paper mitgebracht zur Entdeckung von neuen Wirkstoffen. Und zwar ist ja sicherlich bekannt, dass es die Schwierigkeit gibt, neue Antibiotika zu identifizieren und dass Pharmafirmen da nicht mehr so wahnsinnig viel Entwicklungsbudget reinstecken, weil das so eine aufwendige Geschichte ist und mitunter nicht unbedingt viel bei rumkommt. Es ist aber gleichzeitig so, dass Schätzungen davon ausgehen, dass wir ohne weitere Antibiotika-Entwicklung bis 2050 ungefähr 10 Millionen Tote pro Jahr wegen resistenter Infektionen zu betrachten haben. Das heißt, es wäre irgendwie schon wichtig, da ein bisschen weiterzuentwickeln und noch neue Wirkstoffe zu finden. Die Art und Weise, wie man das bisher macht, ist, dass man entweder so High-Throughput-Screenings macht, also irgendwie Organismen über so Pipettierroboter mit allen möglichen Substanzen traktiert und dann sich anschaut, welche das Wachstum hemmen.
Die Schrotflintentechnik.
Genau.
Schießt und so, guck, was hängen bleibt.
Richtig, ungefähr. Das ist natürlich schon irgendwie relativ aufwendig und du brauchst super viel. Also ich meine, du musst ja diese ganzen Substanzen auch erstmal synthetisieren können. Und dann musst du sie darauf einsetzen und dann müssen die noch, dürfen die nicht toxisch sein und müssen in vivo auch noch funktionieren. Ich verstehe, dass das ein ziemlich aufwendiger und schwieriger Prozess ist. Die andere Methode, die jetzt sonst so hauptsächlich angewendet wurde in der bisherigen Entwicklung, ist, dass man einfach bekannte Wirkstoffe umbaut. Also, weiß ich nicht, ich nehme Erythromycin, klatsch da noch eine OH-Gruppe dran und dann wirkt es trotzdem noch und ist aber chemisch eine andere Struktur. Heißt dann Claritromycin und hat mitunter eine bisschen andere Wirksamkeit oder sogar eine verstärkte Wirksamkeit. Das funktioniert ja auch bisher einigermaßen. Das Problem ist nur, dass je mehr wir chemisch präzise umbauen können an diesen Molekülen, umso mehr Moleküle produzieren wir auch, die dann vielleicht doch nicht funktionieren. Und das heißt, die Ausbeute aus diesen Umbauprozessen wird immer geringer. Und mitunter besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Resistenzen, die dagegen entstehen, dann auch gegen diesen Umbau noch wirksam sind. Das heißt, man braucht irgendwie eine Methode, neue Wirkstoffe zu finden, die ein bisschen schneller das Ganze und vielleicht ressourcenschonender zustande bringt. Und im Idealfall sollte die auch noch mehr können als der Mensch. Weil wenn wir quasi davon ausgehen, dass wir das Wirkstoffpotenzial auf verschiedene funktionale chemische Gruppen zurückführen, dann sind wir quasi ein bisschen eingeschränkt in unserem Entwicklungspotenzial, weil eventuell ein Medikament noch andere Eigenschaften hat, die wir auf den Blick, wenn wir nur die chemische Struktur anschauen, in dem Moment nicht sehen. Also ich meine, wir sowieso nicht, Pharmakologen. Und deswegen gibt es die Idee, ein künstliches neuronales Netz zu programmieren, was neue antibiotisch wirksame Substanzen identifizieren kann. Und damit sind wir bei dem, was wir Artificial Intelligence nennen oder beziehungsweise hier in dem Zusammenhang Deep Learning. Sagt dir der Begriff was?
Mhm. Ja, aber erklär's nochmal.
Also genau, es geht im Prinzip, das Problem dahinter ist so ein bisschen, dass es für einen Computer in Anführungsstrichen relativ einfach ist, komplexe Prozesse wie zum Beispiel die Strategien in einem Schachspiel zu berechnen. Das kann der sehr viel einfacher als der Mensch, da alle Möglichkeiten gegeneinander abzutesten. Prozesse, die uns aber total leicht fallen, wie eine Gesichtserkennung oder zu sagen, was, ob das jetzt auf dem Bild ein Schwein oder ein Frosch ist, das ist wahnsinnig schwierig für Computer. Und das braucht, wenn man das manuell programmieren wollte, wahnsinnig viel Arbeitsleistung, Zeit, Codezeilen, wie auch immer. Deswegen ist die Idee vom Deep Learning, dass man dieses künstliche neuronale Netz trainiert. Also man gibt dem quasi Daten rein, sagt, das und das und das ist das. Lerne quasi selber, woran du die unterscheiden kannst.
Darf ich da ganz was zu sagen?
Ja, klar.
Wenn ihr mal was richtig trippy sehen wollt, dann googelt mal Deep Learning Google Eyes. Da geht es um Gesichtserkennung, dass eine Google AI gelernt hat, menschliche Gesichter zu erkennen. Und das macht die, indem sie erst, okay, das sind Ohren, das ist eine Nase, das sind Augen. Und dann gibt es Bilder, wo das gesamte Gesicht aus Augen besteht. Und da gibt es so Hundegesichter und Katzengesichter, die komplett aus Augen bestehen. Und das ist so ziemlich das Trippigste, was ich hier gesehen habe.
Okay,
fahr fort.
Ich pack was in die Shownotes.
Cool, das perfekt.
Das Ding ist, dass man damit von außen nicht so richtig die Kontrolle darüber hat, was jetzt dieser Mechanismus da lernt. Also mitunter, wenn man dem irgendwie nicht genügend Informationen gibt oder irreführende Informationen, lernt er was ganz anderes, als man ihm eigentlich trainieren möchte. Da gibt es irgendwie auch so eine Geschichte von, dass ein Programm gelernt oder lernen sollte, ich glaube, es waren Panzer auf Bildern zu identifizieren, aber zufälligerweise hatten alle diese Bilder blauen Himmel, mit denen es gelernt hat, und es hat halt den blauen Himmel identifiziert im Endeffekt oder irgendwie sowas. Das heißt, man weiß nicht so genau, was in diesen Zwischenschritten passiert, deswegen Deep Learning, man gibt was rein und am Ende lernt der Mechanismus was und wir hoffen, dass wir uns davon nutzen, irgendwie draus bauen können. Und was die jetzt eben mit dieser Antibiotika-Forschung gemacht haben, ist, sie haben eine Mediathek genommen von 2300 bekannten chemischen Molekülen und haben damit diesen Algorithmus trainiert. Und haben quasi diese ganzen Formeln reingegeben und gesagt, so hier, das wirkt nicht und so weiter und lernen jetzt, was wie funktioniert. Das Ganze, da ging es um einen E. coli-Stamm, anhand dessen, die das versucht haben. Und dieser Mechanismus hat das gelernt mit diesen 2000 noch was Molekülen. Und dann haben sie den über 107 Millionen Substanzen drüber laufen lassen.
Krass.
Aus verschiedenen Datenbanken, ja. Was sie zusätzlich noch gemacht haben, ist, dass die Moleküle, die er rausgefiltert hat, nochmal aussortiert haben danach, welche nicht bekannten Antibiotika-Stoffen ähneln. Das heißt, dass man nicht eben nur so Moleküle raussortiert, wie die man auch durch Umbauen bringen könnte oder die vielleicht irgendwie zu ähnlich sind, sondern dass da Substanzen rauskommen, die man überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm hatte vorher. Und im Endeffekt, nach so verschiedenen Stufen von Aussortierungsprozessen, kamen sie auf 23 Substanzen von 107 Millionen, die ein Wirkpotenzial aufgewiesen haben. Und die haben sie dann in verschiedenen Reihen gegengetestet, unter anderem auch in Vivo-Versuchen. Also sie haben Tierversuche dafür gemacht. Sie haben sich einen sehr resistenten Bakterienstamm genommen, gegen den es nicht so gut wirksame Substanzen gibt, und haben in Modellen ihre Wirkstoffe daran getestet. Und 8 von diesen 23 waren tatsächlich gut wirksam. Und einer hat ganz besonders rausgestochen, und den nennen sie jetzt Halicin. Und Halicin ist deswegen besonders, weil es eben eine ganz andere Struktur hat als Antibiotika, die wir bisher kennen. Und weil es nicht nur gegen diesen sehr resistenten Keim gut wirksam war, sondern auch sehr breitspektrumsmäßig. Also sie haben das nicht nur in E. coli getestet und in diesem Acinetobacter, sondern auch in Klebsiellen und anderen Sachen. Das hat eine gute Wirksamkeit aufgewiesen und nur geringe Toxizität, oder ja, so dass sie mit einer pharmazeutischen Gabe vereinbar wären. Das ist natürlich ein Riesenerfolg für so einen Ansatz, der jetzt quasi ganz neu probiert wird. Trotzdem frage ich mich, selbst wenn die Methode so effizient ist und ich irgendwie Prozesse, die vorher Monate gedauert haben, innerhalb von 4 Tagen erledigen kann damit, wie viel Potenzial hat das, wenn ich von 107 Millionen Substanzen 8 am Ende vielleicht verwenden kann? Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie ein beeindruckender Ansatz und scheint gut zu funktionieren.
Wahrscheinlich müsste man dann diesen Prozess noch deutlich irgendwie hochskalieren, damit es dann am Ende mehr als 8 Substanzen sind. Also wenn man dann halt, wenn ich eine Milliarde Substanzen untersucht, dass man dann irgendwie auf 20 kommt oder so. Ich weiß nicht.
Ja, es ist schon wieder ein bisschen zukunftsorientiert heute. Ja, vielleicht total. Wird das einfach die Methode, mit der das später total normal wird.
Ich finde es ganz kurz, einen Aspekt finde ich mega interessant, dass man versucht, also dass bisher immer der Ansatz war, okay, mit Computern kann man Dinge effizienter gestalten. Und das ist ja jetzt auch noch so ein bisschen der Ansatz. Aber das, was ja so im Ansatz durchscheint, ist, dass man Computer Dinge machen lässt, zu denen der Mensch nicht in der Lage ist. Das heißt, es ist dann nicht mehr so, okay, Menschen könnten das auch, es würde einfach nur ewig lang dauern, sondern das könnte ein Mensch gar nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, so der Sprung da drin, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall das Interessante. Und das ist, also das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was wieso AI mitunter auch Unbehagen auslöst. Ja, weil man eben auf einmal so nichtstun daneben steht und nicht wirklich nachvollziehen kann, was der PC in seinen tieferen Ebenen da eigentlich rechnet. Und eben Dinge entstehen, die wir mitunter vielleicht auch nicht mehr kontrollieren können.
Ich habe das Gefühl, dass ich jede Folge die letzten paar Wochen von einem Science-Fiction-Roman rede. Aber hier passt wieder einer. Es gibt einen deutschen Autor, Tom Hillebrand irgendwie so, der hat einen Roman geschrieben, da ging es darum, so, oh, Klimaerwärmung wird auf einmal real. Die Menschheit weiß nicht, was sie tun soll und baut eine AI, die eine Lösung suchen soll, auf die der Mensch nicht kommt. Und die AI rechnet dann halt und sagt dann, hey, wisst ihr, was eine gute Idee wäre? Konsum zurückfahren.
Ach, und tatsächlich.
Den Wirtschaftsoutput einfach minimieren. Und dann sagt halt die Menschheit so, no thanks, und schaltet die AI ab. Und dann hat die halt
und dann geht sie zugrunde.
Nee, die AI überlebt dann quasi diesen Abschaltversuch und macht dann die Hälfte der Menschheit steril und löst dadurch das Problem. Egal, auf jeden Fall ist das so ein bisschen der gleiche Ansatz.
Ja, okay. Ich glaube, so weit wird es so schnell hoffentlich nicht kommen.
Wer weiß. Mal schauen, wie dumm wir uns weiterhin mit der Klimaerwärmung anstellen. Dann wird das vielleicht noch irgendwann nötig sein. Darf ich noch kurz ein Fun-Fact loswerden zu diesem AI-Ding?
Ja.
Ich finde es, ich habe die Story vor Jahren mal gelesen, ich habe das kurz nebenbei recherchiert, und zwar dieses erste AI-Projekt oder Deep-Learning-Projekt von Google kam aus dem Laboratory X oder so, hatten die das genannt, irgendwie Codename, blablub, und das ist ein Computer-Scientist, Andrew, wie spricht man NG aus? Ich weiß nicht. Egal, NG. Auf jeden Fall, ja, egal. Und einer von Google, der heißt Jeff Dean, und die beiden haben zum ersten Mal halt dieses Deep Learning entwickelt. Die Idee war damals, dass man bei Google Street View automatisiert Kennzeichen erkennt und die rausblurren kann. weil das muss man ja machen.
Ja,
und
ja.
Am Anfang war es halt so, dass diese Kennzeichen händisch erkannt wurden und dann wurde halt ein Kasten gezogen und dann wurde das halt geblurrt. So. Und es wäre natürlich viel effizienter, wenn eine Maschine das kann. Und deshalb muss man einer Maschine beibringen, Kennzeichen zu erkennen. Und die haben zum ersten Mal 2012 ein Paper veröffentlicht, wo sie einer Maschine das beigebracht haben, Dinge zu erkennen. Und was haben sie der beigebracht zu erkennen? Katzen.
I shit you not. Deswegen kennst du die Geschichte.
Natürlich. Das erste Ding war, dass sie 10 Millionen YouTube-Videos der Maschine gezeigt haben, wo Katzen drin waren. Und danach konnte die Maschine sehr zuverlässig Katzen erkennen.
Mhm.
Ja. Nicht ganz so sinnvoll vielleicht wie Antibiotika zu finden, aber fast.
Aber es ist doch erstaunlich, in wie vielen Forschungsbereichen man Forschung mit Katzen findet, auch wenn man sie nicht gar
wahr?
Nicht vermuten würde.
Siehst du? Ja, genau. Ohne Mist, wirklich. Ja,
Katzen die Begeisterung sind ist ungebrochen. Das funktioniert nicht nur in Internetvideos.
Ja, und das schon seit Jahrtausenden. Das ist echt klasse. Cool, ja, spannend. Also ist das auf jeden Fall ein Bereich, so Antibiotika-Dings, dass wir, also das wird auf jeden Fall wahrscheinlich kommen, oder? Weil es einfach so nötig und dringend ist.
Ja, und sowieso wird ja gerade irgendwie jeder Bereich revolutioniert durch diese Machine Learning und Deep Learning Prozesse. Das heißt, irgendwie, es geht gar kein Weg dran vorbei. Insgesamt, glaube ich.
Das ist ungewollt von dir das perfekte Segue gewesen in mein Thema. Das ist nicht ganz so hochwissenschaftlich, aber es geht auch um Machine Learning. Und zwar habe ich einen Artikel von Andrew McCabe, wie auch immer. Das ist der Leiter der Vereinigung der amerikanischen Veterinäruniversitäten, also der Vet Schools in den USA. Und der hat 2017 einen Artikel veröffentlicht, der den etwas reißerischen Titel hat. The End of Veterinary School as We Know It. So.
Mhm.
Und der ist, der ist in zwei Seiten wahnsinnig gut geschrieben und sehr klar strukturiert und argumentiert. Und was er da sagt, ist, dass sich das Lernen in den Veterinärfakultäten in den nächsten 10 Jahren massiv verändern wird, egal ob wir wollen oder nicht. Und die Argumentationskette ist so aufgebaut. McCabe sagt, dass sich das System der höheren Bildung, also Universitäten, in den letzten 150 Jahren, zumindest mal in den USA, nicht verändert hat. Und dann geht sogar so weit zu sagen, dass die letzte Revolution in der Lehre das geschriebene Wort war. Weil vielleicht ein bisschen überzogen, das Argument, aber nehmen wir das mal so hin, weil er sagt halt, dass mit dem geschriebenen Wort zum ersten Mal Wissen nicht nur mündlich weitergegeben werden konnte, sondern es konnte konserviert werden und dann konnte man es nachher nachlesen. Und seitdem, das ist die Argumentation, es ist nur effizienter geworden. Also wir haben dann irgendwie Bücher, dann konnte man das durch Buchdruck irgendwie vervielfältigen und dann Computer, dann kann man jetzt von überall drauf zugreifen, aber es ist nur eine Effizienzsteigerung. Und dann haben wir das so als Grundargument, dass sich da lange nichts getan hat. Jetzt kommt ein super spannender Punkt, den er so in einem Absatz nur erwähnt, und zwar, was ist eigentlich die Aufgabe von Universitäten?
Ja.
Und McCabe bricht das auf 3 Säulen runter und da müssen wir gleich mal drüber diskutieren, weil ich finde das total interessant. Also, die erste Säule. Die intellektuellen Kapazitäten der Studierenden ausbauen, kritisches Denken steigern und das Wissen der vergangenen Generationen vermitteln. Erstmal logisch, ne? Und dann zweitens, praktisch anwendbare Tätigkeiten vermitteln, die die Gesamtwirtschaft fördern. Also die Möglichkeit, dass die Gesamtwirtschaft gesteigert wird und immer größer wird und mehr Geld generiert wird, weil man komplizierte, praktisch anwendbare Tätigkeiten vermittelt. Und drittens, Forschung. Und da formuliert McCabe direkt als Problem, dass das den Professor bzw. die Professorin in den Mittelpunkt stellt und nicht die Studierenden. So, und jetzt haben wir diese 3 Säulen. Und das Problem, das McCabe sieht, warum Unis, nochmal, er ist der Leiter der Vereinigung der amerikanischen Veterinäruniversitäten und er argumentiert im Endeffekt, dass Unis Kacke sind und sehr ineffizient. ist schon hart. Er sagt halt, dass die meisten Unis versuchen, diese 3 Faktoren gleich abzubilden. Also jeweils zu einem Drittel. Und das führt natürlich dann zu Ineffizienzen und bestraft die Uni-Mitarbeiter, die sich auf gute Lehre fokussieren wollen, weil das keinem dieser 3 Säulen vorkommt. Ich habe da so ein bisschen das deutsche Unisystem oder ich kann ja nur das deutsche Veterinär-Uni-System beurteilen. Habe ich da schon so ein bisschen wiedergefunden, oder?
Ja, schon. Aber was, wie hat das denn gemeint? Also soll es spezialisierte Unis nur für Forschung geben?
Er lässt diesen Punkt der Spezialisierung so ein bisschen offen, aber er impliziert auf jeden Fall, dass eine Spezialisierung sinnvoll wäre. Mhm. Er geht jetzt halt nur darauf ein, wie man die Lehre besser gestalten kann. Aber ja. Generell fand ich das ganz interessant, weil das ja so ein bisschen das dieses Fachhochschulsystem, das wir hier haben, oder technische Hochschulen, das ist ja so ein bisschen das, oder? Dass das dann mehr auf die zweite Säule, diese praktisch anwendbare Tätigkeiten geht.
Ja.
Und genau. Und ich, gerade bei der dritten Säule sehe ich den Aspekt schon, dass halt gerade sehr erfolgreiche Fakultäten, so diese ganzen Exzellenzfakultäten, dass da der Fokus so auf die Forschung gelegt wird, dass es wirklich die Professoren oder der Professor krass im Fokus stehen und nicht die Studierenden, dass die quasi mitlaufen und so mitgezogen werden. Ne?
Ja, ich finde den Gedanken ganz spannend, dass man damit, also wenn man den Fokus ein bisschen verschieben würde, dass man dann so ein bisschen so eine Betriebsblindheit aufheben könnte, weil man ja mitunter in einem Thema auch zu tief drin sein kann, um wirklich gute Ideen zu entwickeln und revolutionäre Ansätze hervorzubringen. Dann ist es natürlich irgendwie interessant, wenn da jemand drauf guckt, der mit einem ganz anderen Denkmuster und noch nicht so viel Vorwissen da dran geht.
Ja.
Ja.
Erneut perfekte Überleitung, weil das, was McCabe jetzt postuliert, ist, dass man Machine Learning und die Vernetzung über Computer nutzen sollte, um diese massiven Veränderungen möglich zu machen. Also ich kann jetzt natürlich nicht den ganzen Artikel wiederholen, aber ein paar Kernpunkte so zum Nachdenken.
Ja.
Die These 1 ist, dass Universitäten Lehrende mehr belohnen sollten, die gute Lehre in den Fokus stellen, weil wirklich gutes Lernen nur in einem kritisch reflektierten Dialog stattfinden kann und das halt viel Einsatz erfordert, weil es halt für alle Parteien, also für beide Seiten, Lehrende und Lernende kompliziert ist, man muss sich halt reindenken.
Mhm.
Ja, und die Idee, wie man das umsetzen kann, ist, dass man Grundlagenkurse einfach online auslagert. Das heißt, man sucht sich den besten Lehrenden, die beste Lehrende, die Anatomie erklären kann. Und die macht dann einen Online-Kurs. Und diesen Online-Kurs machen alle Studenten. Punkt.
Okay.
Und dann an den Unis geht es nur darum, Spezialisierungen im kritischen Dialog zu verfeinern, dass man da halt dann auf diesen Grundlagen aufbaut und alles, was danach kommt, wo man halt wirklich menschliche Interaktion braucht, dass man das an die Unis auslagert. Und dadurch hätten die Unis natürlich theoretisch viel mehr Kapazitäten, sich auf diese interessanten Spezialisierungen zu fokussieren.
Mhm.
Ja, das, was noch nicht umsetzbar ist, aber vielleicht in der nicht allzu fernen Zukunft ist, dass sich diese Online-Kurse dem individuellen Lernverhalten des Studierenden anpassen. Also Beispiel, ich bin zum Beispiel ein super visueller Lerntyp und dann kriege ich halt den Online-Kurs, der mir lustige Grafiken und Bilder zeigt, die sich mein Gehirn besser merken kann, als wenn es nur Text ist.
Ja.
Und das dann halt personalisiert auf alle anderen Studierenden. Und dadurch würden diese Online-Basiskurse deutlich effizienter werden. Das ist die Idee von McCabe. Und man könnte dann mit richtigen Menschen darauf aufbauen.
Okay.
Was denkst du?
Ja, ist spannend. Weißt du, dass die TFA-Ausbildung in den USA schon im Prinzip so funktioniert?
Ach, krass.
Also nicht so richtig mit dieser Spezialisierung und dem Aufbauen, aber die haben eben, wenn die eine staatlich anerkannte Ausbildung machen wollen, gibt es diese Online-Programme, die sie durchlaufen müssen, die auch so in Semester aufgeteilt sind, wo die aber hauptsächlich in Eigenregie irgendwie ihr Programm durchmachen, weil dieses Prinzip, was es bei uns gibt, mit dass du halt in eine Berufsschule gehst, in so einem riesigen Land wie Amerika einfach, also ich meine, du kannst das nicht überbrücken, diese Distanzen. Ich finde das interessant. Ich weiß nicht, wie gut das Also ich kann mir ganz einfach in Deutschland nicht vorstellen, dass sich die Professoren die Positionen in dem Bereich irgendwie wegnehmen lassen würden. Aber ja, vielleicht traue ich denen auch ein bisschen zu wenig zu. Und dann ist natürlich irgendwie auch die Sache, dass ja, also wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen unterschiedlich werden Sachen schon gelehrt an den Unis. Und ich sehe ein großes Problem darin, sich erstmal auf die Lehrinhalte zu einigen, also auf die tatsächlichen Fakten, die gelehrt werden. Das ist jetzt bei einem Fach wie Anatomie vielleicht noch relativ simpel im Vergleich zu anderen Sachen, aber das stelle ich mir als einen jahrzehntelangen Prozess vor, da irgendwie ein Konzept zu entwickeln. Zumindest in Deutschland.
Ich glaube auch, dass die technischen Umsetzbarkeiten gar nicht so das Problem sind, sondern mehr die menschlichen Faktoren.
Ja.
Also ich glaube genauso wie du, dass das eigentliche Problem sein wird, dass gerade die Tiermedizin an deutschen Unis irgendwie in meiner Erfahrung nach keine Vorreiterstellung in modernen Techniken eingenommen hat. Und es deshalb jetzt höchst verwunderlich wäre, wenn sich das jetzt mit Digitalisierung auf einmal ändern würde und man sagt, hey, diesen Trend, da gehen wir auf jeden Fall voll mit.
Also,
das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und dann müsste man sich ja wirklich, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, da hast du voll recht, da müsste man sich total darauf einigen, was ist denn der grundlegende Lerninhalt, den wir vermitteln wollen? Und wenn ich so an Anästhesie denke, was da uns gesagt wurde, ja, hier der Professor so und so aus so und so, der sieht das irgendwie anders und das ist total kacke und wir machen das ganz anders. Und dann innerhalb der Kliniken, also zwischen Chirurgie und Internistik, gibt es so Kleinkriege über einzelne Medikamente, welches man da ansetzen soll. Also völlig absurde Sachen.
Ja.
Deshalb, die technischen Möglichkeiten sind super spannend und ich glaube, dass das, Hashtag spannend, ich glaube, dass das sicherlich in anderen Bereichen rasch umgesetzt wird, aber ich sehe die Tiermedizin da nicht so als Vorreiter. Aber hey, Props für Mr. McCabe, dass er das 2017 schon so auf den Plan gerufen hat. Vielleicht tut sich ja in den USA da was.
Mhm. Ja, also wenn, dann halt auf jeden Fall irgendwo anders als in Deutschland. Ich krieg hier öfters mal mit, und das war in den USA auch schon so, das weiß ungefähr die ganze Welt, dass die Deutschen hinterherhinken mit den Online-Geschichten und mit digitalen Strukturen. Das ist echt lustig, wie oft man das rückgespiegelt kriegt. Viel häufiger, als man einem selbst es bewusst wäre, natürlich. Naja.
Ja, positive Endnote.
You see. Naja, vielleicht hat sie auch den Vorteil, dass wir dann von den Fehlern von anderen lernen können. Lassen erstmal alle vorpreschen und gucken, was schief geht, und dann nehmen wir die guten Sachen raus.
Ja. Cool. Dann
alles klar.
Wir es wieder.
Fein. Wir hören uns.
Auf jeden Fall. In 2 Wochen.
In 2 Wochen für alle anderen. Für uns nicht.
Das stimmt, ja. Dann bis dann.
Gut. Bis bald, Karim. Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass ihr uns auch diesmal wieder zugehört habt. Ich denke, mit dieser Folge schließen wir die Serie über Utopien erstmal ab. Was interessiert euch denn sonst so? Schreibt's mir gerne an breakingvet@gmail.com. Bis in 2 Wochen. Macht's gut!